Deutschlandfunk Kultur Interview.
Die Anwaltskanzlei Gerke und Wollschläger, die hat heute in Köln ihr Gutachten über den Umgang mit Missbrauchsfällen im Erzbistum Köln vorgestellt. Und die Rede ist darin von Pflichtverletzung, von großer Rechtsunkenntnis und vom Schutz der Institution Kirche als wichtigsten Ziel. Das Gutachten spricht von mehr als 300 Menschen, die betroffen sind, und es nennt mehr als 200 Beschuldigte. Friederike Müllender.
5 Monate lang hatte sich die Anwaltskanzlei mit mehr als 200 Akten beschäftigt und dabei eine so wörtlich desaströse Aktenführung und eine große Rechtsunkenntnis der Verantwortlichen festgestellt. Der Schutz des Rufs der katholischen Kirche habe im Vordergrund gestanden. So Björn Gerke.
Für uns war keine Absicht der Verantwortungsträger erkennbar, die Täter einer Bestrafung zu entziehen oder gar weitere Missbrauchstaten zu ermöglichen. Vielmehr ging es offenbar darum, Reputationsschäden von der Kirche abzuwenden und den einzelnen Beschuldigten weiter im System Kirche zu lassen. Wir sind auf ein System der Unzuständigkeit, der fehlenden Rechtsklarheit, der fehlenden Kontrollmöglichkeiten und der Intransparenz gestoßen, das Geheimhaltung jedenfalls begünstigte und an dem viele Beteiligte mitwirkten, auch außerhalb des Erzbistums. Dementsprechend würden wir streng genommen nicht von systematischer Vertuschung sprechen, wohl aber von systembedingter oder systeminhärenter Vertuschung.
Bezeichnend sei auch gewesen, welche Rolle das Vergehen sexueller Gewalt gegen Minderjährige gespielt habe, so Rechtsanwältin Kerstin Stirner.
Der sexuelle Missbrauch von Kindern oder Schutzbefohlenen war lange Zeit nur deshalb vom Kirchenstrafrecht erfasst, weil sich der Täter dadurch schwer gegen seine Amtspflicht verging. Nicht etwa, weil die Tat aus Opferperspektive als besonders schwerwiegend beurteilt wurde.
Kardinal Rainer Maria Wölki hatte das Gutachten 2020 in Auftrag gegeben.
Ich habe diesen Tag auf der einen Seite herbeigesehnt und darauf hingelebt, seit langem, wie Sie sich das vorstellen können. Und ich habe diesen Tag, wie Sie sich das wahrscheinlich ebenso vorstellen können und nachempfinden und nachvollziehen können, gefürchtet wie nichts anderes.
Laut des Gutachtens habe er seine Pflichten im Umgang mit Fällen sexueller Gewalt gegenüber Minderjährigen in keinem Fall verletzt. Anders sieht das aus beim bereits verstorbenen Kardinal Meißner. Er soll in seiner Zeit als Erzbischof von Köln 24 Mal gegen Kirchenrecht verstoßen haben. Diese sogenannten Pflichtverletzungen beziehen sich nach Angaben des Anwalts Gerke auf 14 dokumentierte Fälle von sexueller Gewalt gegen Minderjährige. Dem amtierenden Hamburger Erzbischof Stefan Heese werfen die Gutachter Pflichtverletzungen in 11 Fällen vor. Bei Fehlverhalten von Laien haben Kirchenhierarchen dagegen schnell gekündigt. Im Anschluss an die Pressekonferenz wurde das 800 Seiten lange Gutachten sowohl an Kardinal Wölki als auch an den betroffenen Beirat ausgehändigt. Direkt danach kündigte Wölki, für alle überraschend, personelle Konsequenzen an.
Taten wiegen schwerer als Worte. Und daher möchte ich auch aus der Situation dieser Stunde heraus und auch auf der Grundlage dessen, was ich hier gerade gehört habe, die gerade genannten Weihbischof Schwaderlapp und Herrn Offizial Assenmacher mit sofortiger Wirkung vorläufig von ihren Aufgaben entbinden.
Kommende Woche will das Kölner Erzbistum in einer Pressekonferenz über weitere Konsequenzen des Gutachtens informieren.
Ein Gutachten über den Umgang mit Missbrauchsfällen im Erzbistum Köln belastet also viele hohe Geistliche, nicht aber Kardinal Wölki selber, der das Gutachten in Auftrag gegeben hat. Wir haben Patrick Bauer bei uns. Er war bis November letzten Jahres Sprecher des betroffenen Beirats des Erzbistums Köln. Schönen guten Abend, Herr Bauer.
Einen wunderschönen guten Abend.
Herr Bauer, Sie sind aus dem Rat in Köln ausgetreten, nachdem die Kirche letztes Jahr ein erstes Gutachten unter Verschluss gehalten hat. Wie haben Sie die Präsentation des zweiten Gutachtens heute erlebt?
Lassen Sie mich zumindest das noch sagen. Ich bin damals nicht zurückgetreten, weil das Gutachten zurückgehalten worden ist, sondern weil ich das Gefühl habe, dass der Umgang mit uns Betroffenen nicht mehr auf Augenhöhe und nicht mehr vertrauensvoll geschieht. Jetzt zu Ihrer Frage, wie habe ich das heute erlebt? Ich habe tatsächlich Fakten gehört, ich habe Täter gehört, ich habe Pflichtverletzungen gehört. Mir kam das Ganze aber auch vor wie ein einstudiertes Theaterstück. Ich weiß nicht wirklich, ob das so spontan war, dass der Erzbischof den Weihbischof Schwaderlapp und den Offizial Assenmacher hier von ihren Aufgaben entbunden hat. Mir bleibt da ein gewisses Geschmäckle zurück. Ich kann das aber nicht näher bezeichnen.
Sie wirken noch sehr unentschlossen in Ihrer finalen Bewertung.
Ja, weil, also mir ist klar, das war heute eine Brille, durch die wir geguckt haben, nämlich die juristische Brille. Was mir absolut fehlt am heutigen Tag ist eine ethisch-moralische Brille, die keiner aufgesetzt hat. Was mir absolut fehlt, ist das echte Schuldeingeständnis von Personen. Denn sowohl Heese als auch Schwaderlapp als auch Feldhoff wussten das doch alles vorher. Also das muss ihnen doch klar gewesen sein. Und das ist etwas, was mich massiv ärgert, dass solche Menschen, die an der Spitze unserer Kirche stehen, nicht in der Lage sind, ihre Fehler selbst einzugestehen, sondern dass sie tatsächlich da ein Gutachten brauchen, das ihnen sagt, was sie falsch gemacht haben.
Die Kirche selbst würde Ihnen höchstwahrscheinlich in vielerlei Hinsicht antworten, wir arbeiten ja an uns, wir ziehen Konsequenzen. Das hat ja Kardinal Wölki heute auch getan. Wie erklären Sie sich diese völlig unterschiedliche Sicht auf die Situation?
Also ich kann es mir nicht anders erklären, als dass diese Männer in einer anderen Welt leben. Das Wort Blase ist mir in den letzten paar Monaten mehrfach untergekommen. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, wie jemand, der erfährt, hier hat ein Mann ein Kind missbraucht. Darüber reden wir gerade, ja? Also wir reden nicht darüber, dass jemand über Rot gegangen ist oder dass jemand betrunken Auto gefahren ist, sondern wir reden hier darüber, dass ein Mann ein Kind missbraucht hat. Und wenn ich darüber zu entscheiden habe und das höre und dann die Entscheidung fälle, dass der Mann mir wichtiger ist als das Kind, dann habe ich kein Verständnis mehr dafür, dass man das selbst nicht versteht, was man da falsch gemacht hat. Das kann ich mir nur so vorstellen, dass diese Männer tatsächlich der Meinung sind, dass die Existenz oder der gute Ruf der katholischen Kirche über dem Wohl eines Kindes steht. Was, wenn wir auf Weihnachten gucken, völlig schizophren und absurd ist.
Wer kann das ändern, wenn es die Kirche nicht selber kann? Von wo muss der Druck von außen kommen?
Der Druck kann meines Erachtens nur noch von der Politik kommen. Ich habe gemeinsam mit Matthias Katsch und Karl Hauke einen offenen Brief an die Politik geschrieben, der in der Zeit veröffentlicht wurde, in der wir ganz klar fordern, dass sich Politik einmischen muss, dass Politik die Leitung übernehmen muss bei der Aufarbeitung. Und dass das einfach, wir merken auch heute wieder, wie unfähig Kirchenmänner sind, mit eigener Schuld, mit eigener Aufarbeitung umzugehen.
Und diese Rolle der Politik, da wird jetzt oft gesprochen von einer unabhängigen Aufklärungskommission. Das fordert zum Beispiel das Aktionsbündnis Betroffenen Initiativen. Ist es also eine Aufgabe des Bundestags tatsächlich?
Ja, also ich bin ja Teil dieses Aktionsbündnisses und diese Forderungen des Aktionsbündnisses haben ihren Ursprung in dem Brief von Matthias Katsch, Karl Hauke und mir. Und wir fordern das einfach. Also es zeigt sich doch, oder ich sag's nochmal ganz anders, niemand in Deutschland ist davon ausgegangen, dass VW seinen Dieselskandal selbst aufarbeitet. Und genauso selbstverständlich muss es sein, wenn es diesen Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche, der heute nochmal sehr deutlich geworden ist, ja, also wir haben ja heute deutlich gesehen, wie damit umgegangen worden ist, dass das nicht länger Aufgabe der Kirche selbst sein kann, sondern dass hier, wir brauchen einfach jemanden, und ich sage bewusst wir, weil ich Teil dieser Kirche bin, wir brauchen Hilfe von außen, wir schaffen es nicht alleine.
Welche Rolle wünschen Sie sich dabei für die Betroffenen?
Wir Betroffenen gehören mit Sicherheit dahin, dass wir beratend und informierend da zur Seite stehen. Aber letztlich haben wir ja auch eine gefärbte Brille auf. Also wir können nur ein kleiner Teil sein. Wir können nicht im Zentrum stehen, denn wir dürfen nicht selbst Richter sein, weil wir sind Ankläger. Ja, wir sind nicht Richter. Den Richter muss einfach jemand anders geben. Und es ist seit 2000 Jahren fast, ist es Tradition in der katholischen Kirche, dass wenn etwas innerhalb der katholischen Kirche passiert, dass katholische Kirche alles gleichzeitig ist. Also sie ist Ankläger, sie ist Gesetzgeber, sie ist Richter, sie ist Staatsanwalt, sie ist alles in einem und das geht einfach nicht.
Und kann die Kirche dort überhaupt noch eine Rolle spielen, außer auf der Anklagebank zu sitzen?
Nein, völlig richtig. Also Kirche muss sich endlich auf die Anklagebank setzen und sich verteidigen lassen und sich anklagen lassen und nicht mehr selbst handelnder sein, weil sie sich selbst zu sehr schützt. Also wir haben das ja heute gehört, wenn davon die Rede ist, dass Unkenntnis von Normen Überforderung dazu führen, dass das Missbrauch nicht weitergeleitet worden ist. Das ist so absurd, ja, das ist so verrückt. Also es kann doch nicht sein, dass jemand, der ein Bistum als Verwaltungsleiter vorsteht, also so wie der Geschäftsführer eines Unternehmens, sagt, ich kenne nicht alle Regeln in meinem Laden. Das kann nicht sein.
Herr Bauer, Sie haben gerade von wir gesprochen, weil Sie sich ja selbst als Teil der katholischen Kirche sehen. Sie sind ja auch selber nach wie vor in der Kirche. Das ist für Menschen von außen oft unvorstellbar, wie man das bleiben kann. Was treibt Sie an, in der Kirche zu bleiben?
Nun, ich bin ja nicht von der katholischen Kirche missbraucht worden, sondern ich bin von einem Mann missbraucht worden, der die Struktur, das System der katholischen Kirche für seine Neigungen, seine sexuellen Neigungen ausgenutzt hat. Das hört sich sehr distanziert an, aber anders kann ich es nicht ertragen. Mein Glaube ist das eine, ja, also meine Beziehung zu Gott ist tatsächlich fest und sie ist da und sie ist auch tief verwurzelt in dieser katholischen Kirche, aber in dem Teil, der von Liebe spricht, der von Glaube spricht und der von Nächstenliebe spricht, der von der Gnade Gottes spricht und davon, dass Gott mich mein Leben lang begleitet. Und nicht davon, was einzelne Menschen im Namen dieses Glaubens meinen, tun zu müssen. Und das hält mich, ja. Und ich merke in meiner Arbeit, wie gut ich anderen Menschen tue. Ich arbeite zurzeit mit Gefangenen als Seelsorger. Und ich merke, die glauben mir, ja. Und ich wirke, das sagte mir ein Gefangener, Herr Bauer, dadurch, dass Sie selbst sagen, ich bin missbraucht worden, aber Sie stehen trotzdem noch zu dieser Kirche, zu diesem Glauben, wirken Sie deutlich authentischer als andere.
Patrick Bauer über das Gutachten aus dem Erzbistum Köln heute zum Umgang mit Missbrauchsfällen in der Kirche. Herr Bauer, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.